worden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das Wort lebendig machst, Herr, dass du es in unser Herzen hineinpflanzt. Und du bist derjenige, der auch dafür sorgt, dass es in uns eine Frucht hervorbringt. Amen. Gut. Es sind ja verschiedene Dinge, die ich jetzt gerne sagen möchte im Wort, in der Predigt, sind schon enthalten gewesen in der Kurzpredigt von Alex und Ruth. Ihr seid ein gutes Team, ne? Nehmt es mal so prophetisch, ja, als die zwei, die in der Bibel auch ganz viel zusammengearbeitet haben. Das ist auch für uns beide so ein Stück Vorbild immer. Das ist Aquila und Priscilla. Ne? Sie waren beide in der Salbung und haben einander sich ergänzt und haben sogar den Lehrer, den Apollos, belehrt. Ne? Also sie waren ganz eng mit Paulus auch verbunden. Und es ist eine große Gnade, wenn ein Ehepaar in dieser Einheit gemeinsam den Herrn dient. Amen. Gut, aber ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was wir diese Woche erlebt haben in der Fasten- und Gebetszeit. Und ich möchte das, was der Herr dort gesprochen hat, was wir hier erlebt haben, geistig verarbeiten, damit es verfügbar wird für uns. Was wollte der Herr eigentlich zu uns sprechen? Und oft ist es so, dass Gott zu uns redet. Ich hatte es schon gebetet, dass Gott gegenüber ist, der zu uns spricht auf verschiedene Art und Weise. Aber oft haben wir nicht die Ohren, um zu hören, was er uns durch den Heiligen Geist auch mitteilen möchte. Und wenn wir es schon gehört haben, können wir es nicht in der entsprechenden Art und Weise übersetzen und verstehen, was das für unser persönliches Leben dann für Konsequenzen hat. Und so möchte ich auf die Dinge nochmal eingehen. Und zwar hatten wir uns am Mittwoch, da will ich nicht näher darauf eingehen, nur auf den Donnerstag und Freitag, wo wir hier als Gemeinde zusammen waren. Am Mittwoch waren wir als Leiter zusammen im Fastengebet und hatten dort sehr starke Gebetszeiten, wo wir dort proklamiert haben, prophetische Dinge ausgesprochen haben, Dinge empfangen und ausgesprochen in den geistlichen Raum hinein. Und das war stückweise eine Öffnung, das sollten auch Leiter immer tun, auch für die gesamte Gemeinde, den Raum öffnen, damit wir dann in diese Dinge hineingehen können, die der Herr für uns bereitet hat. Wer sich an den Donnerstag erinnern kann, wer hier mit dabei war, da lag die Hauptbetonung darauf, wo der Herr uns in das hohe Lied der Liebe hineingeführt hat. Zwei Verse, der Katja hat eins und ich hatte es aus dem Kapitel 1, wo der Herr sagt, oder die Braut sagt dann, zieh mich zu dir und lasst uns gemeinsam laufen. Der König führt uns in die Gemächer und seine Liebe ist dann wie ein Banner über uns, wie dieses Schutzbanner, das, was wir auch in dieser Zeit brauchen. Also einerseits diese Liebe des Bräutigams zur Braut und dann im Glauben auch in diese Dinge hineinzugehen, auch in der Anbetung. Und am Freitag hatten wir dann hier eine richtige Freiheit, einen Durchbruch in seine Gegenwart hinein, in seine Freude. Und der Himmel war offen an dieser Stätte. Es kann dadurch immer noch mehr sein, nach oben ist immerhin noch Luft. Aber es war ein deutlicher Unterschied. Ich hatte es am Freitag früh schon gespürt, dass sich hier Dinge verändert haben. Und am Freitagabend hat sich das dann hier geöffnet und es war eine Freude und eine Freiheit. Und dort sind wir in die Dinge hineingekommen, die der Herr mir vorher, wo ich mich zum Gebet hier auf ihn ausgerichtet habe, kam plötzlich Psalm 149. Und dort geht es darum, dass der Lobpreis in unserem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist, um Gericht zu üben an den Edlen der Finsternis oder den Fürsten der Finsternis. Das heißt, durch den Lobpreis, durch den gemeinsamen Lobpreis und die Anbetung, dann werden Mächte der Finsternis, die Edlen der Finsternis, die gefallenen Engel, empfangen dort ein Gericht. Das heißt, sie werden gebunden, sie sind noch da, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus zurückkehrt, aber ihr Einfluss wird minimiert und ihr Einfluss wird zurückgefahren. Und das ist das, weil ein Volk in dieser Freiheit dort den Herrn sucht, in ihn anbetet und dann geschehen diese Dinge im geistlichen Bereich. Und da ist ganz viel passiert, also das hat man ziemlich deutlich auch gespürt im geistlichen Raum und da können wir den Herrn sehr dankbar sein. Amen. Gut, und diese zwei Dinge, das ist das, was vor uns liegt, das ist nicht nur diese Woche gewesen, das sind alles keine neuen Dinge, aber der Herr hat uns das wieder mal ganz neu hervorgeholt und hat eine Betonung drauf gelegt, dass es so wichtig ist für die nächste Zeit, weil die Braut Jesu, die sich bereit macht für seine Wiederkunft und Jesus kommt bald, die hat zwei Eigenschaften. Einerseits hat sie Gemeinschaft mit ihm in den Gemächern des Königs. Zieh mich dir nach, lasst uns gemeinsam laufen. Das Hohelied der Liebe spielt dort eine sehr zentrale Bedeutung, diese Liebesbeziehung zu Jesus. Und daraus erfolgt unsere Autorität, die Christus uns gegeben hat, dass wir sie auch anwenden, dass wir sie ausüben. Nämlich zusammengefasst könnte man das Bild so beschreiben, eine kämpfende Braut. Und diese zwei Elemente müssen wir unmittelbar miteinander verbinden. Die Liebe im Hohelied und Psalm 149, diese im Lobpreis, im Gebet, im Wort Gottes proklamieren. Jetzt, solange wie wir noch hier sind, solange Jesus noch nicht da ist, seine Herrschaft ausüben, seine Autorität durch das Wort Gottes, durch gemeinsame Lobpreiszeiten und Anbetungszeiten zu proklamieren, damit im geistlichen Raum sich etwas öffnet. Dazu ist die Braut Jesu Christi berufen. Amen. So, lasst uns das nehmen, lasst uns weiter auch in diese Dinge reingehen. Und ich möchte jetzt nochmal ganz speziell auf ein bestimmtes Wort eingehen, was ich im Vorfeld schon gesagt habe, dass ich das erwartet habe, dass wir das erleben werden, dieser gemeinsamen Zeit, persönlich, aber auch als Gemeinde. Und das ist das Wort Durchbruch. So, und da fragst du dich, okay, das Wort Durchbruch, was hat das für mich jetzt zu bedeuten? Ja, wirst du schon sehen. Wir gehen jetzt der Sache mal nach. Ich höre das immer bloß von den afrikanischen Predigern und Christen, die schreien immer so laut, Breakthrough, Breakthrough in Jesus' name. Halleluja. Und wieder Breakthrough und Breakthrough. Also das heißt zu Deutsch Durchbruch. Das ist richtig. Warum? Weil die afrikanischen Brüder und Schwestern haben von der geistlichen Welt ein viel besseres Verständnis wie wir in Deutschland. Amen. Und sie wissen, dass sie einen Durchbruch haben, brauchen gegenüber dieser Wand von Hexerei und Zauberei. Denk an Freddy, was er erst erlebt hat letztes Jahr in Zimbabwe. Und gegen diese mächtige Wand von Hexerei und Zauberei müssen sie was entgegensetzen, um dort durchzubrechen, um siegreich zu überwinden. Amen. Deswegen ist dieses Wort Breakthrough, also Durchbruch, für sie ein ganz gängiger Begriff, weil die Leiter lehren dort die Christen, auch die Neubekehrten schon, lehren sie im Gebet dort durchzubrechen und in dieser Freiheit zu leben und dass die Mächte der Zauberei und Hexerei ihnen nichts anhaben können, ihrer Familie nichts anhaben können, dass sie im Licht leben und dass die Gemeinde Gottes dort wächst. Und tatsächlich wächst dort die Gemeinde in Afrika viel, viel, viel stärker wie hier. So, und wir Christen hier in Deutschland, in der westlichen Welt, wir haben kaum Verständnis davon, manche schon, aber die meisten nicht, was es heißt, in einen Durchbruch zu haben, auf einen Durchbruch hinzuarbeiten, in dem Durchbruch zu leben und ihn dann auch zu halten. Amen. Und deswegen lasst uns mit dieser Sache beschäftigen. In Afrika ist es sehr offensichtlich, dort ist die Hexerei und Zauberei, wird offen praktiziert auf der Straße mit Blutopfer und Menschenopfer und diesen ganzen Dingen. Das ist sehr bekannt. Ne? Die Medizinmänner oder Schamanen, die nehmen dann Tiergestalt an, erscheinen dann und lausische Sachen. Also es ist real. Und die wissen damit auch umzugehen. Und dass die Kraft Gottes sich dort mächtig erweist. Bei uns, diese Widerstände, denen wir ausgesetzt sind, hier in Deutschland und in der westlichen Welt, das ist eine ganz subtile Art und Weise des von diesen Mächten, diesen Fürsten, die im Psalm 149 beschrieben werden, sodass die meisten Christen sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie überhaupt einen Widerstand haben, der viel, viel stärker ist wie der von Hexerei und Zauberei als in Afrika. Ich weiß, okay. Ich sag's nochmal, wir sind einem viel, viel stärkeren dämonischen Einfluss von gefallenen Engeln ausgesetzt in Deutschland als wie unsere Geschwister in Afrika. Dort lässt sich das ganz klar definieren. Hier nicht. Und das ist die Gefahr. Deswegen brauchen wir einen Durchbruch. Und das bedeutet erstmal zu erkennen, dass es einen Widerstand, ein Hindernis gibt, auch für uns in unserer Nation, den wir durchbrechen müssen und siegreich überwinden. Amen. Wir brauchen das persönlich und es braucht jede Gemeinde. Amen. Weil wir als Brautgemeinde von Jesus, also meine ich nicht uns als Gemeinde nur, sondern alle, die Jesus Christus von Herzen nachfolgen in diesem Land. Und die sind überall verstreut, das ist überall. Wir haben die Autorität, aus der Liebe von Jesus sein Wort, seinen Sieg zu proklamieren, damit ein Freiraum geschieht, damit diese Mächte, die dieses Land gebunden halten, die Menschen als Volke in Unglauben und Götzendienst und Unreinheit, gehe da noch benährt drauf ein, dass dieser Einfluss dieser Mächte gebunden wird, dass die Gefangenen in die Freiheit kommen. Amen. Das ist unser Auftrag. Das heißt, die Gemeinde Jesu muss auch mal rauskommen aus dem Brautgemach, aus der Gemeinschaft mit Jesus und muss dann ihren Stand einnehmen. Amen. Ich habe vor Jahrzehnten schon, das hat mich so fasziniert, das Thema, das lebt wieder richtig auf bei mir, das hat mich schon lange Zeit beschäftigt. Und der Herr holt das wieder neu hoch, an dem Freitag hat er das wieder mal neu belebt. Und vor Jahrzehnten hatte ich von IHOP, von Mike Bickle, so eine CD und auf dem Cover war eine kämpfende Braut dargestellt. Und das hieß die Hymne der Braut. Und da war eine Frau dargestellt im Brautgewand und darüber ein Gewand. Und sie hielt ein riesiges, zweischneidiges Schwert in der Hand. Und das ist die prophetische Aussage, das ist unsere Berufung als Braut Jesu, die kämpfende Braut. Im Brautgewand, rein, makellos, bereit, wenn Jesus kommt, sind wir sofort bereit, aber er möchte uns bei der Arbeit finden, mit diesem riesigen zweischneidigen Schwert in der Hand und dem Schutz von Epheser 6, der Waffenrüstung. Das zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes. Amen. Wer anders als die Braut Jesu, die aus dem Brautgemach der Liebe kommt, hat eine Liebe für die Menschen, dass sie freigesetzt werden. Diese Liebe empfängst du von deinem Bräutigam, der für diese Menschen gestorben ist. Amen. Und von ihm empfängst du auch den Eifer im Kampf, diese Dinge freizusetzen. Und du empfängst auch von ihm den heiligen Zorn gegen die Mächte der Bosheit, die die Menschen gefangen halten. Amen. Und du tolerierst sie nicht. So, was ist ein Durchbruch im Geist? Ein Durchbruch ist das bedeutet, es gibt einen Widerstand, eine Blockade, ein Hindernis im geistlichen Bereich muss durchbrochen und überwunden werden, um den Segen zu empfangen, den Gott für uns bereitet hat. Das heißt, ein Widerstand, eine Blockade, ein Hindernis muss durchbrochen werden und überwunden, um den Segen zu empfangen, den Gott für uns bereitet hat. Und es gibt für jeden Einzelnen von uns Blockaden, es gibt Widerstände, es gibt Hindernisse außerhalb, in deinem Ort, wo du herkommst, auch hier in dieser Stadt. Vor Jahren war mein Bruder aus einer russischen Gemeinde, wo wir in Ukraine waren, da war dann bei uns zu Besuch und er kam her und er sagte, damals noch im MZ-Werk, ich habe ein prophetisches Wort für euch, das stand auf dem Korintherbrief. Der Herr hat euch eine geöffnete Tür gegeben inmitten von Widerstand. Amen. Und diesen Widerstand, denn soweit ich mich erinnern kann, seit ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, denn dann erkennst du die geistlichen Zusammenhänge, seitdem haben wir Widerstand, seitdem kämpfen wir an, seitdem hast du mit diesen Dingen zu tun. Amen. So, aber diese Widerstände sind nicht nur in deinem Ort, sind nicht nur in diesem Land, sind nicht nur um dich herum, sondern diese Widerstände, diese Blockaden, diese Hindernisse, die es zu durchbrechen und überwinden gilt, sind teilweise noch in uns. Amen. Und dort müssen wir anfangen. So, es gibt ein Schlüsselwort für die Gemeinde Jesu in der Offenbarung. Wer hat die Offenbarung schon mal durchgelesen? Fast alle. Super. So, und da könnt ihr mir jetzt auch mitteilen, das Schlüsselwort für die Gemeinde Jesu in der Offenbarung. Ist nicht der Zorn Gottes? Theresi? Super. Oh, Mann. Sehr gut. Überwinden hat sie gemeint. Überwinden ist das Schlüsselwort für die Gemeinde Jesus in der Offenbarung. Und zwar 9-mal steht es in der Offenbarung. In Kapitel 2 und 3 bei den Sendschreiben, jedes Mal steht am Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, und dann wer überwindet. Also Jesus, das spricht Jesus direkt zu Johannes und da soll das auch noch aufschreiben. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Wer überwindet? Und dann kommt die Segnung. Dann steht es nochmal in Offenbarung 12, das haben wir Ende des Jahres diesen Vers ausführlich durchgenommen, dass die Gemeinde Jesu Satan überwunden hat durch das Blut des Lammes, Wort des Zeugnis, Leben nicht geliebt bis an den Tod. Und dann könnte man der Susi von der Technik mal den Vers 7 aus Offenbarung 21 mal einblenden. Das heißt, die Offenbarung beginnt mit wer überwindet von der Gemeinde und Kapitel 21, fast das letzte, es endet auch mit diesem Wort überwinden. Und dort sagt Gott selbst, wer überwindet, der wird dies, nämlich das himmlische Jerusalem, das dort beschrieben wird in Kapitel 21, er wird das erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Hier steht wieder am Schluss, wer überwindet, wird dies erben, ich werde ihm Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das heißt, es gibt für uns tatsächlich etwas zu überwinden. Und da sagst du, okay, hier steht überwinden und du sprichst die ganze Zeit von Durchbruch. Diese Begriffe sind miteinander so eng verbunden, denn um etwas zu überwinden, musst du erstmal ein Hindernis durchbrechen, damit du es überwinden kannst. Und das Wort überwinden, was hier im Deutschen steht, hat im Griechischen die Aussage vom militärischen, ist ein militärisches Wort, vom militärischen Sprachgebrauch. Und das heißt, in eine Schlacht zu ziehen oder in einen Nahkampf, 1:1, wie es damals so war. So, und diesen Gegner siegreich zu überwinden. Das heißt, siegreich aus einer Schlacht hervorgehen. Das heißt, du hast einen Gegner vor dir und du hast einen Kampf und du kämpfst, bis du ihn überwunden hast. Und dazu musst du diesen Gegner, seine Waffenrüstung durchbrechen, seine Waffen ebenso, die er dir entgegensetzt, du musst es durchbrechen und dann kannst du ihn siegreich überwinden. Amen. Und so ist das Wort, was wir gehen dann nochmal ins Alte Testament rein, um dort ein Beispiel zu lesen und zu sehen. Das ist ganz eng miteinander verbunden, ne? Durchbruch und Überwinden. Und das ist mir so nochmal bewusst geworden, dass Jesus jedes Sendschreiben und dann Gott, der Vater selbst in Kapitel 21, dort beschreibt, wer überwindet, der wird das erben. Ja, wir denken alle, ja, wir sind gerettet, wir sind in Christus, wir sind alle gut unterwegs und dann geht das alles so seinen Gang. Aber Jesus sagt, nein, wer überwindet? Und da spricht das nicht zu den Ungläubigen, die haben nämlich gar keine Chance, diesen Mächten zu widerstehen und sie zu überwinden. Er spricht das hier zu seiner Gemeinde. Wer überwindet, der wird gesegnet sein. Und Gott selbst sagt, der wird das himmlische Jerusalem erben. Also sollten wir uns mit diesem Begriff, der so unterbelichtet ist, auch in der westlichen Welt, Breakthrough, also Durchbruch und Überwinden, sollten wir uns mal auseinandersetzen. Das hat etwas mit unserer Ewigkeitsbestimmung zu tun. Was ist mit denen, die nicht überwinden? Die Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Also ist das Wort doch wichtig für uns. Paulus schreibt im 2. Timotheus 3, sagt er, dass jedes Schriftwort im Alten Testament wurde für uns geschrieben, die wir im neuen Bund leben, zur Belehrung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, zur Ermahnung, natürlich auch zur Auferbauung, damit der Christ geschickt sei in allen Dingen und zu jedem guten Werk ausgerüstet. Also das heißt, alles, was für uns im Alten Testament verfügbar ist, ist zur Belehrung geschrieben und das dient zu unserer Erziehung, zu unserer Ausrichtung. Es zeigt, wie Gott ist und wie er mit den Menschen umgeht und es zeigt uns geistliche Gesetzmäßigkeiten. Amen. Und um dieses Wort Durchbruch und Überwinden anschaulich zu gestalten oder dass man das Bild besser vor Augen hat, dann gehen wir mal in 1. Chronik 14, Vers 8 bis 17. 1. Chronik 14, 8 bis 17. Und dort steht, nachdem David gekrönt wurde zum König, hat die Bundeslade dann schon nach Jerusalem geholt. Und hier steht am Vers 8, als aber die Philister hörten, dass man David zum König über ganz Israel gesalbt hatte, da zogen die Philister herauf, um David herauszufordern. Als David das hörte, zog er ihnen entgegen. Die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Da befragte David Gott und sprach, soll ich gegen die Philister heraufziehen? Willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, denn ich werde sie in deine Hand geben. Und als sie nach Baal Berazim kamen, schlug David sie dort. Und David sprach, Gott hat durch meine Hand meine Feinde durchbrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht. Daher nannte man den Ort Baal Berazim, das heißt Herr der Durchbrüche. Und sie ließen ihre Götter dort zurück und David befahl, sie mit Feuer zu verbrennen. So, hier ist eine kriegerische, eine geistliche Art von Auseinandersetzung. Das heißt, im Alten Testament ist das, dass diese Auseinandersetzung immer auf einer natürlichen Art und Weise geschildert. Das heißt, das Volk Israel musste natürlicherweise in den Krieg ziehen. Für uns ist das im Neuen Testament als Vorbild für eine geistliche Auseinandersetzung geschrieben. Ja, müssen wir dazu sagen. So, aber wir können lernen und es dient zu unserer Ermahnung, das dient zu unserer Ausrichtung, damit wir erzogen werden im Geist in den Wegen der Gerechtigkeit, wie Paulus das beschreibt. Auch diese Schriftstelle. Wir fangen dort einfach mal an. Wir gehen dann bis Vers 17 durch, aber wir fangen erst mal an, Vers 8. So, das heißt, David wurde zum König gesalbt und er hat sich seiner Königsherrschaft nicht lange erfreut. Plötzlich stöhnte es im Telefon von seinen Wächtern an der Grenze, die Philister sind angerückt. Also er hatte nicht so die ruhige Zeit, sein Königtum zu genießen. Das heißt, die Philister kamen. Und es heißt nicht nur einige, sondern hier steht Vers 8, alle Philister zogen herauf, um David herauszufordern. Und als David das hörte, blieb er nicht auf der Couch liegen, sondern er zog ihnen entgegen. Er stellte sich der Herausforderung. Amen. Du kannst von David ja so viel lernen. Philister. Was sind denn eigentlich die Philister? Die kennt ihr alle vom Kinderdienst her. Das sind immer die Feinde Israels. Einer dieser sogenannten Helden der Philister wurde von David ja schon mal behandelt, nämlich der Goliath. Er hat dafür gesorgt, der David, dass Goliath dort einen Abgang von dieser Erde erhielt. Ja. Also David hatte seine Erfahrung mit den Philistern. Aber die Philister, was hat das für uns zu bedeuten? Weil die Philister, sobald wie wir unsere Stellung einnehmen in Christus, sobald wir das einnehmen, was ich eingangs erwähnt habe, sobald du dich aufmachst, deine Königsherrschaft, die Braut ist eine königliche Braut, deine Stellung in Christus, die er dir hier auf dieser Erde gegeben hat, einzunehmen, nämlich diese Liebe von ihm und dieses Ausüben der Autorität. Sobald wie du sagst, ja, ich nehme diesen Ruf an und ich setze mich auf den königlichen Stuhl der Autorität, die Christus mir gegeben hat. Denn wir sind ja berufen zu Königen und Priestern. Amen. Eine königliche Braut. Unser Bräutigam ist kein Sklave. Das ist der Menschensohn. Das ist der König aller Könige, der Herr aller Herren, der bald zurückkehrt. Er ist Gott und er ist Mensch. Das ist dein Bräutigam. Und er hat dir seine Autorität gegeben, die ihm vom Vater verliehen wurde. Er hat uns berufen, uns zu herrschen, zu regieren, das, was der erste Adam verloren hat, wieder einzunehmen. Was war die Berufung des ersten Adam? Zu herrschen über die ganze Erde. Amen. Und sobald wie wir uns in dieses königliche Gemach der Gemeinschaft mit Jesus hineinbegeben und dann herausgehen und sagen, ja, gemeinsam mit Christus regieren. Nicht erst im 1000-Jahr-Reich, sondern jetzt schon hier. Das möchte Jesus, möchte durch dich hindurch seine Herrschaft ausüben. Und es ist eine Herrschaft, die immer Frieden, die immer Gerechtigkeit, die immer göttliche Ordnung in dein persönliches Leben und dein Umfeld hineinbringt. Und als Gemeinde dann auch in eine Stadt. Amen. Dazu sind wir berufen, das Reich Gottes auf dieser Erde durch die Herrschaft Jesu Christi auszubreiten. Und das bringt als erstes immer Frieden. Shalom. Amen. Weil Jesus ist der Fürst des Friedens. Ohne ihn gibt es keinen Frieden. So, und sobald wie du dich aufmachst, du leuchtest dann von der Liebe Jesu Christi durchdrungen, voller Feuer und voller Eifer, wie wir das heute schon mal gehört haben, und du nimmst deinen Platz ein und du übst dies, fängst an, diese Herrschaft auszuüben, indem du prophetische Dinge, das Wort Gottes, den Willen Gottes über deinem Leben, deiner Familie und über diesem deiner Stadt und Land proklamierst im Gebet. So, dann leuchtest du so stark heraus, dass alle Philister sich aufmachen, um dich herauszufordern. Das war bei David so und es wird bei dir genauso sein. Sobald wie du sagst, ja Herr, ich komme aus meinem Gefängnis, wo mich die gefallenen Engel gefangen haben, ich gehe in die Freiheit und ich nehme meinen Platz der Autorität ein. Denn der in mir ist stärker wie der in der Welt ist. Dann machen sich alle Philister auf, um dich herauszufordern. Und das musst du wissen. Philister, nochmal, was sind die Philister? Wer seine Bibel ganz gut kennt, der weiß, wo die Philister herkommen. Die waren nämlich ursprünglich nicht im Land Israel an der Küste angesiedelt, sondern das sind Umsiedler. Die haben so eine Art Völkerwanderung gemacht mit dem Schiff. Zephania, kann noch mal einblenden. Der kleine Prophet, also gar nicht so klein, aber man nennt es immer kleinen Prophet, weil er nicht so viel geschrieben hat, aber sehr aussagekräftig über die Herkunft der Philister, Zephania 2, Vers 5. Die Philister waren Nachfahren Hams, genauso wie die kanaanitischen Völker, die Gott vor Israel vertrieben hat, wo Israel den Bann vollziehen sollte. Das waren dieselbe Blutslinie, sag ich mal, von Ham. Und die Philister kamen ursprünglich von Kreta. Wehe den Bewohnern des Landes am Meer, der Nation der Kreta. Das Wort des Herrn über euch lautet Kanaan, Land der Philister. Ich werde dich vernichten, sodass kein Bewohner mehr übrig bleibt. Also Gott hatte immer, da fanden die Philister nicht ganz so gut immer. Ne? Weil die versinnbildlichen etwas und die waren immer Israel gegenüber dem Volk Gottes feindlich eingestellt. Aber die kamen ursprünglich aus Kreta, aus der Ägäis, aus dem Inselgebiet, das der Küste von Griechenland vorgelagert war. Und sie sind vor Zeiten dann mit ihrem Schiff an die Küste gelandet und haben den Küstenabschnitt, was jetzt Israel ist, dort eingenommen. So. Sie kamen aus der Linie der Kanaaniter. Das heutige Wort, was wir so oft hören, nicht in christlichen Kreisen, ich möchte euch warnen, dieses Wort niemals zu gebrauchen, das heißt das Wort Palästina. Das Wort Palästina heißt Land der Philister zu Deutsch. Und kommt aus dem Lateinischen und das heißt lateinisch Philistea. Und der Kaiser Hadrian nach dem Bar Kochba-Aufstand 135 nach Christus hat er, das war so ein Judenhasser, weil unter Bar Kochba haben die Juden nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre von 132 bis 135 nach Christus, haben sie sich nochmal gewehrt gegen die römische Besatzungsmacht 3 Jahre lang. Und die haben den Römern schon Schaden zugefügt in ihren Guerillakämpfen. Und der damalige Kaiser Hadrian hat die so gehasst, die Juden, dass er sogar den Ort, wo 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde durch Titus, hat er diesen Tempelplatz umpflügen lassen. Und so, dass sich das prophetische Wort von Jesus aus Matthäus 24 erfüllt hat, wo er zu seinen Jüngern gesagt hat, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und spätestens Hadrian hat dieses Wort von Jesus, prophetische Wort, erfüllt. So, und bei diesem Aufstand sind eine Million Juden circa ums Leben gekommen durch Kampfhandlungen und durch Nachfolgeschäden der kriegerischen Auseinandersetzung. Eine Million Juden gestorben und die restlichen wurden in alle Nationen verstreut. Was blieb übrig? Eine Wüste. Mark Twain, er war zu seinen Lebzeiten, hat er Israel besucht und er hat es ganz ausführlich beschrieben, ein Land braun, gelbbraun, ohne Bäume, ohne Wasser, einfach nur eine Wüste. Wann hat das Land wieder angefangen zu blühen? Als die ersten Siedler zurückgingen. Amen. Jetzt ist Israel eine blühende Wüste. Es exportiert in alle Welt Blumen und sämtliche Früchte und ist eins der 10 führenden Agrarnationen der Welt. Wir waren ja schon dreimal unten und haben es gesehen, wie innovativ die sind. Und so, dass du durch deine eigene Kläranlage auf dem Grundstück kannst du am letzten Becken kannst du dann mit einem Becher Wasser hingehen und kannst das geklärte Wasser trinken. Also die sind so gesegnet vom Herrn. Ja? Und das Land blüht, die Bäume überall. Und wenn du durch die 90 fährst, unten im Jordantal, du merkst sofort, wenn du über den Checkpoint in arabisches Gebiet kommst, dreckig, runtergekommen, dürr, kaum Bäume, kommst du wieder durch den Checkpoint in israelisches Gebiet, wandelt sich das Bild. Amen. So. Das heißt, dieser Hadrian hat aus Hass auf die Juden, hat er das Land Philistea genannt, Land der Philister. Er wollte die Erinnerung der Juden in alle Ewigkeit auslöschen. Amen. Also sag bitte nicht, Palästina, das ist ein Fluch. Damit rufst du aus, Land der Philister. Aber Gott hat gesagt, das ist mein Land. Nicht mal das Land von Abraham, der uns verheißen hat, sondern Gott sagt, das ist mein Land. Amen. So, die Philister kommen aus Griechenland. Und im Geistlichen, was bedeutet das? Den griechischen Geist. Bringen sie unter das Volk Gottes. Und der griechische Geist, kannst du versinnbildlichen mit dem Geist, ich habe mehrmals darüber gesprochen, aber lass uns noch mal darüber reden. Das ist der Geist des Humanismus. Und es ist der Geist, der Deutschland beherrscht, der die westliche Welt beherrscht. Das ist der Geist, der viel stärker ist, wie alle Hexereien, Zaubereien in Afrika zusammengenommen. Weil das ein antichristischer Geist ist, weil das ein Geist ist, der sagt, ich bin Gott, nämlich der Mensch. Der Mensch ist Gott und er ist das Maß aller Dinge. Römer 1 ist das deutlich beschrieben, da habe ich auch mal ausführlich drüber gesprochen. Römer 1 beschreibt die Charakteristiken des humanistischen Geistes. Er ist selbst Gott, lässt sich anbeten, macht sich selbst zum Götze und weigert sich, Römer 1, Gott anzubeten. Er möchte angebetet werden. Der Mensch ist das, Derek Prinz hat es gut zusammengefasst, der Mensch ist das Maß aller Dinge, ist der Geist des Humanismus. Und der herrscht in Deutschland und in der westlichen Welt, aber wir konzentrieren uns mal auf unsere Nation. Und mit diesem Geist hast du zu tun. Sobald wie du dich in die Stellung, die Christus dir gegeben hat, hineinbegibst, versammeln sich all diese Philister gegen dich. Und dann ist es wichtig, dass wir die Philister in diesem Beispiel ist das Fußvolk, dass wir die nicht mehr in uns haben. Keinen Zugang mehr. Lasst uns weiter das nächste Mal Wort mal anschauen, wo versammelten sich die Philister? Vers 9, die Philister aber waren gekommen und breiteten sich aus im Tal der Rephaiter. Ich sagte, okay, was hat das mir zu sagen? Lass die doch machen. Lass sie ausbreiten, haben sie ihren Platz, um David herauszufordern, haben sie ihr Kampffeld, haben sie deswegen gewählt. Mag sein, aber im Geistlichen hat es eine enorme Bedeutung. Das Tal der Rephaiter heißt das Tal der Nephilim, das Tal der Riesen, das Tal der Hebriten, das Tal derer, wo gefallene Engel sich mit Menschen verbunden haben. Das ist das Tal der Verbindung zwischen diesem humanistischen Geist und einer engen Verbindung mit Menschen. Und der sitzt in Europa auf dem Thron, auch im Natürlichen, und herrscht und regiert die Nation Deutschland genauso wie die anderen. Rephaiter heißt zu Deutsch, Rephaiter heißt Männer oder Menschen, die eine überdurchschnittliche Körpergröße haben. Das heißt es zu Deutsch. In der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, da ist Griechisch, ja, und dort steht die Rephaiter, das Tal der Titanen, steht da dort in der griechischen Übersetzung. Das Tal, nicht der Rephaiter, das Tal der Titanen. Die haben das gleich mal ins Griechische übersetzt. Und die Titanen, wisst ihr ja, aus der griechischen Mythologie, das waren diese Riesen, die sich immer mal gegenseitig da bekämpft haben. Also das heißt, die Rephaiter sind Nephilim, das sind die Riesen, die Nachfahren. Wenn wir mal 5. Mose 3, Vers 11 mal kurz einblenden, dass ihr auch wisst, dass das stimmt, was ich hier erzähle. 5. Mose 3, Vers 11. Da wird einer der letzten dieser Rephaiter beschrieben. Das ist Og, der König von Bashan. Mose 3, Vers 11. Denn nur Og, oder wie, der König von Bashan war von dem Rest der Riesen, und es steht einem in Hebräischen, steht dort der Rephaiter, noch übrig. Siehe sein Bett, ein Bett aus Eisen, ist es nicht in Rabba, der Hauptstadt der Söhne Ammon. Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach der Elle eines Mannes. Also das Bett, also in 4,5 Meter das Bett. Und das war schon ein eisernes Bett, das diesen Typ getragen hat. Das heißt, er war vom Rest der Rephaiter noch übrig geblieben. Steht im Hebräischen dort. Gut, danke. So, und interessanterweise hat Gott dem Abraham in seiner Verheißung, dass er ihm das Land geben wird, hat er ihm verheißen, dass Abraham das Land der Rephaiter, genauso wie der Jebusiter, Kananiter, und erzählt dort die Rephaiter mit auf, dass Gott ihm dieses Land gegeben hat als verheißenes Erbteil. Amen. Und wer fängt an, dieses Land einzunehmen? David. So, das bedeutet, diese Rephaiter sind für uns im geistlichen Bereich diese gefallenen Engel, ich nenne den mal den Geist des Humanismus, der am zweiten Himmel herrscht. Weil hier in diesem Beispiel, warum ziehen die Philister ins Tal der Rephaiter? Ganz normal, weil die gottesfeindlichen Mächte werden von diesen Mächten, die da drüber stehen, weil die Geister der Nephilim waren ja damals noch vor Ort, die haben lokales Anrecht, die waren da und die haben die Philister dorthin gezogen und sie haben die haben Götzendienst betrieben, vor Ort im Kampf, haben die diese Geister beschwört, um von ihnen Kraft zu ziehen und dann gestärkt von ihnen in den Kampf zu ziehen. Die Nationen, die mit dieser geistigen Welt und mit der Zauberei ganz eng zusammenarbeiten, die machen das regelmäßig vor Kämpfen. Und so haben das die Philister ja auch gemacht. Denn im Vers 12 steht, sie ließen ihre Götter dort zurück und David befahl sie mit Feuer zu verbrennen. Das heißt, sie haben dort die Geister beschwört. Die haben dort Götzendienst, ihren Opfer dargebracht auf dem Schlachtfeld. Sie haben sie herbeigerufen und von ihnen die Stärke zu empfangen, um gegen David den Krieg zu gewinnen. Amen. So, was bedeutet das für uns? Wenn wir uns in die Position begeben, die Gott uns begeben hat, dann ziehen uns nicht nur die Philister entgegen, sondern auch die gefallenen Engel, die Rephaiter, beide zusammen musst du überwinden. Amen. Das Fußvolk und die da drüber stehen. Auf zwei Ebenen. Und die dritte Ebene ist in uns selbst. Was bewirkt denn eigentlich diese Kombination dieser Rephaiter des Humanismus und dieses Fußvolks der Philister im Geistlichen gesehen bei uns? Was bewirkt das bei uns als Christen? Verschiedene Dinge. Aber ich will bloß mal bei Einzelnen rausgreifen. Es bewirkt als erstes, dass du dieser geistigen Realität dir nicht bewusst bist. Wir hatten vor Jahrzehnten mal mit dem geistlichen Leiter gebetet und er sagt, das ist wie ein Zwielicht im geistlichen Raum. Das ist kein Licht, keine Finsternis, das ist so ein Nebel, so ein Durcheinander. Und deswegen sind die Leute verwirrt. Sie erkennen die Wahrheit nicht. Das heißt, dieser Geist versteckt sich hinter etwas, was gut ausschaut, aber nicht gut ist. Humanistisch, es ist gut, humanistische Dinge, die aber in Gottes Augen verwerflich sind, weil die Quelle falsch ist. Und genauso agiert Freimaurerei. Hängt ganz eng mit Humanismus zusammen und unser Land wird von dieser Kombination beherrscht. So, sie geben nach vorn humanistische, gute Werke vor. In allen möglichen Wohltätigkeitsvereinen sind sie mit enthalten, Lions Club oder wie sie auch immer heißen, und spenden dort viel Geld. Aber das ist die Strategie von Freimaurerei. Nach vorn weiß, nach hinten schwarz. Täuschung, Verwirrung, Verführung der Menschen. Und viele Christen fallen drauf rein. Die Evangelische Allianz, war jetzt gerade Allianzgebetswoche, ist eine gute Sache, wenn Christen zusammen beten. Aber die Evangelische Allianz ist gegründet auf der Grundlage von Freimaurerei. Bei der Gründungsveranstaltung, nicht nur in London, im größten Tempel der Loge in London wurde die englische Evangelische Allianz gegründet, die 80 Jahre oder 90 Jahre vorher von einem Freimaurer hat dort die Idee dazu geliefert. Sondern schauen wir mal auf Deutschland. Du kannst alles nachlesen, aber wes Geistes Kind das Ganze ist. Bei der Gründungsveranstaltung in Deutschland war der Hauptteil der Teilnehmer waren Freimaurer. Aber nicht nur irgendwelche Politiker und Geschäftsleute, sondern auch Pfarrer und geistliche Leiter. Die waren sehr eng. Das war damals fast wie ein Volkssport, gleichzeitig auch Freimaurer zu sein. Es gibt fünf evangelische Pfarrer, geistliche Leiter, die an dieser Gründungsveranstaltung eingeladen waren. Die sind reingekommen und das waren Männer Gottes, so wie David. Die war ich mal im Himmel beglückwünschen, weil die hatten Rückgrat. Die wussten Geisterunterscheidung. Die wussten, was hier auf das Land zukommt, auf die Gemeinde Jesu. Aber es waren bloß fünf. Und die haben gesehen, das sind so viele Freimaurer hier und die wollen eine evangelische, also eine Allianz, eine Vereinigung aller evangelischen Gemeinden. So als Gegenpol zur Katholischen. So, und da haben die gesagt, das hat doch nichts mit Jesus zu tun. Das hat nichts mit dem Reich Gottes zu tun. Hier sitzt doch die Finsternis am Tisch. Mit denen verbrüdere ich mich nicht. Das heißt, mit diesen Philistern bilde ich keine Einheit. Und noch dazu mit den Rephaitern, die gesteuert sind. Und diese fünf Pfarrer, die sind zur nächsten Tür wieder raus. Haben gesagt, hier machen wir nicht mit. Die haben dann nochmal eine Schrift dagegen geschrieben, aber ihre Stimmen wurden übertönt. Dann kam der Heilige Geist nach Deutschland. Satan hat vorgebaut. Er hat den Geist des Humanismus, der Freimaurerei unter dem Namen der Evangelischen Allianz in die Kirchen und Gemeinden in Deutschland infiltriert. Deswegen waren die 38, 39 geistlichen Leiter, die ohne von oben autorisiert zu sein, die Berliner Erklärung von sich aus abgegeben haben. Es gab solche Leute wie Motorsohn zum Beispiel, die haben sich dagegen gewendet, aber die wurden dann auch überstimmt. Da hat ein gutes Buch geschrieben, Ernst Motorsohn, über Werdet voll des Heiligen Geistes. So ein uraltes Ding mit altdeutscher Schrift habe ich irgendwo noch zu Hause. Das waren noch, aber das war einer. Und die anderen waren infiltriert, verwirrt in ihrem Denken von diesem antichristischen, humanistischen, freimaurerischen Geist und haben sich gegen den Heiligen Geist gewandt. Die hatten kein Geisterunterscheidungsvermögen, was ein geistlicher Leiter eigentlich haben sollte. Das lernst du aber auf keiner Uni, weil die auch kein Unterscheidungsvermögen haben. Weil das Unterscheidungsvermögen kommt aus der Gemeinschaft mit Jesus und aus dem Wort Gottes, Hebräer 5, Vers ganz unten, die letzten. durch den Gebrauch des Wortes Gottes empfängt man Unterscheidungsvermögen. Deswegen wurde der Heilige Geist dann ausgeladen aus Deutschland. Und die Folgen sind bis heute noch nicht repariert, obwohl wir 2009 an der 100-jährigen Versammlung der Berliner Erklärung oder dann zur Bußveranstaltung in Berlin mit dabei waren. Gott hat es gehasst. Weil im Zweiten Weltkrieg ist Folgendes geschehen. Diese Berliner Erklärung wurde verfasst, unterzeichnet von diesen geistlichen Leitern in einem Pavillon im Park einer Hotelanlage. Und die Alliierten haben ja Berlin bombardiert. Das Hotel steht bis heute noch. Ein Riesenhaus. Keine Bombe hat es getroffen. Aber dieser Pavillon hat einen Volltreffer erhalten. Und den gibt es nicht mehr. Amen. Da hat Gott ein Zeichen gesetzt. So, und was passiert, wenn du diesen Rephaitern und Philistern nachgibst, wenn du dich eins machst mit ihnen, wenn die Gemeinde unter Verwirrung kommt und Täuschung, was ist das Erste, was dieser Geist bewirkt? Dass er sagt dir, dass es ihn nicht gibt. Oder er sagt dir, dass es gar nicht so schlimm ist. Weil es ist ja humanistisch, es ist ja menschlich. Wenn du dem Raum gibst, kommt der Nächste. Und das war der Geist des Todes. Zerstörung. 60 Millionen im Zweiten Weltkrieg. Im Ersten waren es über 18 Menschenopfer weltweit. Durch Deutschland. Also man sollte schon mit diesen Sachen mal umgehen. Amen. Zurück zur Evangelischen Allianz. Es gibt auch Positives zu sagen. Die Schweizer Evangelische Allianz. Deutschland noch nicht, so viel wie ich weiß. Aber die Schweizer Evangelische Allianz unter ihrem Vorsitzenden oder Vorstand hat 2009, jedenfalls vor mehreren Jahren, hat öffentlich Buße getan von der Vermischung mit dem Geist der Freimaurerei in ihren Wurzeln und haben sich öffentlich von diesem negativen Erbe der Freimaurerei losgesagt. Dann müsste natürlich der Geist noch ausgetrieben werden. Ne? Buße, lossagen, austreiben, Befreiungsdienst. Aber das haben die zumindest gemacht. In Deutschland bis heute noch nicht. Vielleicht müssen wir dort mal ansetzen. Beim Bußgottesdienst, bei Buße für die Berliner Erklärung. Vielleicht muss man auch zu den Wurzeln zurück, die das ermöglicht haben, dass diese Berliner Erklärung überhaupt stattfinden konnte, dass die Verwirrung im Leib Jesu bis heute noch da ist. Vielleicht müssen wir dort mal ansetzen. Das habe ich nicht aufgeschrieben, das kam gerade. Vielleicht muss dort angesetzt werden. Das heißt, der erste Punkt, was dieser Geist tut, er verwirrt die Menschen und er sagt, dass er gut ist, und dass es ihn nicht gibt, dass er nicht gefährlich ist, also Täuschung. Täuschung ist Satans Hauptwaffe. Er tut so, als ob es ihn nicht gibt. Und wenn, dann vielleicht einer mit einer Mistgabel und ein paar Hörnerchen und so, ne, so ins Lächerliche. Und das hat viele Christen im Griff, diese Verwirrung. Im Prinzip fasst der Geist des Humanismus das zusammen, was Satan im Garten Eden, diese drei Dinge. Keineswegs, wer da sterben sollte, Gott gesagt haben und so weiter, diese drei Dinge. So. Das zweite ist, er verhindert in einem Christen nicht nur Gott anzubeten, sondern Gott zu gehorchen. Wenn du schon Gott anbetest, denn bei dem Ungläubigen verhindert er, dass er Gott anbetet. Bei einem Christen ist das die Macht, in uns und um uns, Philister um uns, die gefallenen Engel über uns und auch in uns diese Macht, die uns hindert, Gott sofort zu gehorchen. Die uns den Blick dafür vollkommen verwirrt, dass wir Knechte Christi sind. Was sagt Paulus? Wessen Sklave ihr seid, oder wenn ihr die Sünde tut, seid ihr der Sünde Knecht, der Sündesklave. Das heißt, du bist entweder Sklave des Geisteshumanismus, deiner Selbstsucht, oder du bist Sklave Christi, dann bist du frei von deiner Selbstsucht und du kannst von ihm gebraucht werden als ein Gefäß, wo auch immer der dich hinführt. Amen. Also kurz gesagt, das Zweite, was er tut, er verhindert in einem Christen, Gott sofort zu gehorchen. Und da kann ich auch ein Lied davon singen. Amen. Das finde ich bei mir auch. Ihr seid vielleicht schon ein Stück weiter, aber das sind die Philister in uns. Das ist das, was dieser Geist bewirkt. Er verhindert, Gott zu gehorchen. Und das Dritte ist, er lässt unseren Fokus nur auf uns selber ruhen. Immer wir sind immer der Fokus. Bei allen geistlichen guten Aktivitäten, bei allen geistlichen, was wir tun, wir sind doch das Maß aller Dinge. Selbstsucht, Unabhängigkeit, Stolz. Selbstsucht oder dieser Geist befriedigt das Fleisch und macht dich unempfindsam für die Überführung des Heiligen Geistes. Du findest ihn in Predigten, die niemanden konfrontieren. Die nur sagen, wie gut du bist, wie gesegnet du bist. Dass Gott alle deine Bedürfnisse erfüllt. Dass er dir alle Herzenswünsche erfüllt. Dass er dich nur segnet. Aber sie lassen die andere Seite weg, dass Gott uns erzieht. Das ist ein vollkommener Wechsel. Die Predigten, ich habe jetzt ein Buch über Erweckungsgeschichte von den ersten Aposteln bis in die heutige Zeit. Du kannst das so beobachten, seit der Zeit der Aufklärung hat es in Deutschland einen Switch gegeben, eine Veränderung. Vorher haben die noch klare Predigten gesprochen. Da war fast jede Predigt mit der Liebe Gottes, aber gleichzeitig mit Konfrontation, dass die Sünde aus dem Leben kommt. Das hat sich dann gewandelt. In der heutigen Zeit durch die moderne Gnadenlehre und dass man die Leute halten will, ist es ja noch viel schlimmer geworden. Wer wäre heute bereit, einen Hauskreis zu besuchen oder wie nennt sich das? Bei John Wesley. Wer wäre heute bereit, dort so einen Hauskreis wöchentlich zu besuchen? Ich glaube, kaum einer von uns. Wenn du dorthin gekommen bist, wurdest du gefragt, Bruder, hast du in der vergangenen Woche gesündigt in Gedanken, Worten und Werken? Wenn du gesagt hast, nee, dann haben die gesagt, Heuchler, kannst schon dafür Buße tun. Bekenne deine Sünden vor allen, was du gedacht hast, gesprochen und gehandelt hast. Und was gedenkst du, lieber Bruder, nach deiner Buße in der kommenden Woche zu tun, um das abzustellen? Ich gehe ins Wort Gottes. Ich bitte den Heiligen Geist. Ja, tu es, Bruder. Aber der Heilige Geist fordert Gehorsam. Deine Mitarbeit. Und da bist du mit Zittern zum nächsten Hauskreis gekommen, die Woche drauf. Bruder, wie schaut's aus mit diesen Sünden, die du bekannt hast vorige Woche? Was hast du in dieser Woche getan? Bitte sage allen Brüdern, was du unternommen hast, um von dieser Sünde frei zu werden. Und wie war dein Ergebnis? Hast du dann Zeugnis gegeben? Das war Zeugnis geben. Wie Gott durch die Kraft des Geistes, durch die Kraft seines Kreuzes, Selbstverleugnung und Kreuz aufnehmen, dich freigemacht hat von der Bindung an dies, das und jenes. Wie er dich freigemacht hat, auch von deinem Charakter, von deiner Launenhaftigkeit und so weiter und so fort. Wie er dich freigemacht hat, von dem Ungehorsam Gott zu suchen. Dann habe ich gesagt, gut, Bruder, du bist gewachsen im Geist. Wesley hat viel über Heiligung gesprochen. Du bist gewachsen im Geist. Jetzt gehen wir mal die tieferen Dinge an, die Motivation deines Herzens. Die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern. Hast du Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern, wie Jesus das uns gesagt hat? Ja, ja. Hast du Agabe-Liebe zu deinen Brüdern und Schwestern, die nicht das ihre sucht, Bruder? Puh. Herr, ich bekenne. Gut, Bruder, heute bist du kein Heuchler. Was gedenkst du in der kommenden Woche zu tun, damit die Agabe-Liebe in dir zunimmt und du jeden in dieser Runde lieben kannst, mit der Liebe, mit der Christus dich geliebt hat? Sagt er, ich war hier in Chopa bei den Fastengebetswochen am Donnerstag, Freitag ging es um das hohe Lied der Liebe, das Banner der Liebe, ich flüchte mich zu Jesus. Ich will von seiner Liebe gefüllt werden und dann komme ich das nächste Mal wieder. Amen. So ging das Jahre. Und die Leute sind gewachsen. Was ist aus der methodistischen Kirche davon geworden? Angepasst. Mit dem Geist der Welt. Gender, Homo, Lesbianismus, alles erlaubt. Die Einzigen, die dagegen gestimmt haben, waren die afrikanischen Methodisten, die in der weltweiten methodistischen Konferenz gesagt haben, das ist gegen das Wort Gottes, machen wir nicht mit. Was haben die deutschen Methodisten gemacht? Das war falsch. Wir entscheiden selbst, dass wir als Methodisten in Deutschland pro Regenbogen sind. Pro Gender. Warum? Weil sie verwirrt sind unter dem Einfluss des humanistischen Geistes. Vollkommen durchdrungen mit den Philistern und Rephaitern, die dahinter stehen. Das ist jetzt kein Urteil. Das ist Realität, die wir erleben. Wie schaut Jesus vom Himmel auf sowas herunter? Wohlwollend. Sanftmütig, liebevoll, macht weiter so, ihr Brüder und Schwestern, ihr kommt alle in den Himmel, ihr habt mich angenommen, ich liebe euch ja so sehr. Die sieben Sendschreiben der Offenbarung bezeichnen prophetisch die verschiedenen, kann man auch so auslegen, die verschiedenen Zeitabschnitte der Gemeindegeschichte von der ersten Gemeinde bis zum Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt. Laodicea ist die letzte, die sagt, wir sind reich, wir haben alles. Wir müssen uns doch nicht verändern. Zu denen sagt Jesus die härtesten Worte. Ich werde euch ausspeien, weil ihr weder kalt noch lau seid, heiß seid. Aber dann bietet er in großer Liebe ihnen an, kauft von mir Gold, geläutert ist Gold, das heißt echten Glauben. Empfangt von mir, kauft von mir weiße Kleider, ich gebe sie euch, ohne Verunreinigung mit diesem Geist des Humanismus. Und kauft von mir Augensalbe, damit ihr frei werdet von dieser Verwirrung, damit ihr Unterscheidungsgabe habt und klar zu sehen. Und wenn ich liebe, den weise ich zurecht, den züchtige ich. Und ich klopfe an die Tür und wenn jemand öffnet, mit dem werde ich das Abendmahl halten. Amen. Das spricht in unsere Zeit rein. Jesus hat immer Gnade und Erbarmen. Aber er zeigt schonungslos den Zustand auf. Und dann sagt er, wer überwindet, der wird mit mir herrschen und regieren. David, ich glaube, wir kommen nicht ganz durch, aber David sagt hier, wie geht David davor? Er zieht entgegen, er stellt sich der Herausforderung. Und dann befragt er Gott. Vers 10. David befragte Gott und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen? Soll ich in den Kampf ziehen? Soll ich es wagen? Und Gott sagt, und willst du es sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, denn ich werde sie in deine Hand geben. Wenn du dich dieser Herausforderung stellst, dort durchzubrechen, frei zu werden, erstmal in dir selbst, in deinen Gedanken, in deinem Herzen und dann in deinem Umfeld, Gott sagt immer, stell dich, zieh hinauf, ich werde dir den Sieg geben. Amen. Und als sie nach Baal-Berasim hinaufzogen, schlug David sie dort. Und David sprach, Gott hat durch meine Hand meine Feinde durchbrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht. Daher nannte man jenen Ort Baal-Berasim, das heißt Herr der Durchbrüche oder der Durchbrecher. Unser Gott ist nicht nur ein Gott der Hoffnung, wie wir die letzten zwei Sonntage gehört haben. Unser Gott ist ein Adonai Berasim, also ein Herr, Baal klingt so, ist eigentlich auch ein hebräisches Wort, aber es heißt wie Herr. Herr der Durchbrüche. Unser Gott ist ein Durchbrecher. Und wenn wir uns der Herausforderung stellen, in der ersten Strategie sagt David, Gott hat uns geholfen. Mit meiner Hand hat Gott mir geholfen, meine Feinde zu durchbrechen. Das heißt, David ist gegangen, hat auf das Reden Gottes hin, zieh hinauf, hat er sofort gehandelt und Gott hat das bestätigt. Er ist im Glauben gegangen und Gott ist mit ihm gegangen, hat den Sieg gegeben. Amen. Und das ist die erste Strategie. Wir müssen im Glauben dagegen angehen, durch Gebet und durch das Wort Gottes überwinden wir. Amen. Und es erfordert Kampf. Durch meine Hand hat Gott den Sieg gegeben. Dort steht nicht, Gott hat die Feinde einfach erledigt und dann sind sie einfach reinmarschiert, wie bei Josaphat, sondern durch meine Hand hat Gott den Sieg gegeben. Wir handeln und Gott steht dahinter. Durch Gebet und Proklamation des Wortes Gottes. Und das sind Zeiten, die schwierig sind. Das sind Zeiten, wo du nichts spürst. Du bist im Kampf. Der Sieg ist noch nicht da. Aber du merkst, dass Gott in dir ist oder mit dir ist, auch in den tiefsten Gefechtszeiten. So, und wenn du dort und da so mit Gott im Gebet und durch das Wort brechen wir durch und überwinden die Feinde. Amen. Und so musst du diese Dinge angehen. Und eigentlich war die Geburt von eurem Sohn eine ähnliche Erfahrung. Das war ein Glaubenskampf. Aber Gott hat euch ermutigt und du bist dort in einer Situation, wo du nicht weißt, wie es ausgeht. Du gehst im puren, nackten Glauben an Gott. Und das will er sehen. Das ist der Glaube, der im Feuer geläutert ist. Der laut 1. Petrus 1 im Himmel einen enormen Lohn bekommt. Und wenn wir dort dranbleiben, uns gegenseitig ermutigen und stärken, David war ja nicht allein, dann schenkt Gott den Durchbruch. Und der Sieg ist dann ganz schnell da. Amen. Und im Nachhinein hast du eine Erfahrung, die dich lehrt, wie diese Prinzipien funktionieren. Und diese Erfahrung kann dir niemand nehmen. Aber du musst dranbleiben im Gebet und im Wort, im Vertrauen auf Gott, bis du durchgebrochen bist mit der Kraft Gottes und diese Feinde überwunden hast. Und dann im Nachhinein ist die Freude groß, ne? Wie es hier steht. Gott ist ein Gott der Durchbrüche. In diesem Fall ist er nicht vorangezogen, sondern er war mit David. Gott, Immanuel, Gott mit uns. Amen. Das heißt, wir müssen aktiv gegen diese Gedanken vorgehen. Durch das Wort Gottes und Gebet. Das sind für diese Zeit die wichtigsten Waffen, die Gott uns gibt. Die dritte ist Anbetung, aber das kommt in der nächsten Strategie. So. Das entsprechend auch einsetzen, bis wir dort eine Freiheit haben. Bis du merkst, du hast klares Unterscheidungsvermögen. Bis du merkst, dass du nicht mehr von deiner Selbstsucht kontrolliert und bestimmt wirst, sondern du bringst die Dinge durch echte Buße ans Kreuz. Amen. Bis du frei wirst von diesen offenen Tür, die diese Mächte noch in uns haben, die um uns herum sind. Und dass diese Selbstsucht aus unserem Leben geht, damit die Agabeliebe zunimmt. Amen. Und weil bei der Liebe sind, das ist auch ein Punkt, kann man später, das schiebe ich schon mal vor, dieser Geist des Humanismus bewirkt in einem Christen eine Entkopplung von Liebe und Gehorsam. Er koppelt das ab. Liebe und Gehorsam sind laut den Worten von Jesus aus Johannes 14 und 15 eine untrennbare Einheit. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Wer mich liebt, der hält meine Worte oder befolgt sie, beachtet sie. Wer mich nicht liebt, behält meine Worte nicht. Das steht alles in Johannes 14, 23, 24 und dann in Kapitel 15 nochmal. Und wer meine Worte befolgt, den wird mein Vater lieben und ich werde ihn lieben und wir selbst werden Wohnung in ihm nehmen. Ich werde mich ihm offenbaren. Johannes 15, Vers 10 sagt Jesus, bleibt in meiner Liebe. Also gehorcht meinen Geboten, so bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich die Gebote meines Vaters befolgt habe und in seiner Liebe geblieben bin. So, und dieser Geist des Humanismus bewirkt in uns, dass Liebe auf der einen Seite steht und Gehorsam ganz weit außen. Da sagt man, Liebe ist gut, das ist richtig gut. Es ist ja ganz gut, die Liebe Gottes von Jesus. Aber mit dem Gehorsam, das sind die gesetzlichen Pharisäer, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Dann würdest du Jesus als gesetzlichen Pharisäer bezeichnen. Weil er sagt, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Bringt das wieder in eine Einheit. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine Gebote. Amen. Wir müssen uns dieser Sache stellen, auch wenn alle Philister sich aufmachen. Wir können nicht passiv sein. Passivität ist auch ein Resultat des humanistischen Geistes. Passivität ist eine Auswirkung des humanistischen Geistes. Es hindert dich zu beten, es hindert dich, das Wort Gottes zu proklamieren. Wenn die Liebe in unseren Herzen brennt und wir treffen uns hier mittwochs zum Gebet, würden die Leute Schlange stehen, um hier vorne am Anfang, wir fangen mit Sprachgebet und dann dem Herrn an, zu danken, ihm zu danken und zu erheben. Wenn die Liebe da wäre und der Einfluss des humanistischen Geistes weg, würden hier Schlangen stehen, wie im IHOP Kansas City, das Rapid Fire Gebet. Also die stehen in Schlange und dann nimmt das Mikro, der Nächste. Und so würde das dann hier gehen. Überwinden. Amen. Die Judy hat uns erzählt, in Kenia, wo sie kennt das von der Gemeinde noch von ihrer Mutter, die sagt, sobald wie die Leute sich neu bekehrt haben, haben die einen Gebetsgeist. Die können ja anders wie beten. Das heißt, hier findet sie das anders. Aber ich freue mich über euch, die ja so gar nicht so lange beim Herrn seid. Wenn ihr betet, das ist so gut, das andere auch, andere beten, aber das erfreut das Herz des Herrn und macht weiter so. Amen. Nicht stolz werden, ne? Stolz ist ja gleich wieder hier noch humanistisch. Also, Demut des Herrn, aber solche freien aus dem Herzen, solche Gebete, das erfreut den Herrn. Amen. was wir in diesem Zusammenhang auch noch überwinden dürfen, das ist diese ganze Ablenkung, die auf uns drauf einstürmt. Das ist auch von dieser Macht, die uns tagtäglich 24/7 mit allen möglichen Informationen überhäuft. Überwinden heißt dort, Nein zu sagen. Ich schließe jetzt nochmal mit einem Zitat, was mir die Ärztin aus der messianischen Gemeinde Haifa geschickt hat dieser Tage. Und sie hat es erstmal auf sich selbst bezogen, aber ich denke, das trifft auch uns. Ein Zitat von Paul Washer, ein Pastor und sehr guter Mann aus Amerika. Und der hat gesagt, Satans Hauptangriff gegen die Gemeinde besteht darin, die Gemeinde Jesu mit allen möglichen Informationen, mit Lärm, mit Ablenkung, mit Verletzung, all diesen Dingen zu überhäufen, damit sie keinen Raum mehr findet, in das Gebetszimmer zu gehen. Das ist auch eine Auswirkung dieser Macht. Ich sage nicht, dass du keine Informationen mehr aufnehmen darfst, aber schau, ob und wann du den Fernseher einschaltest. Ist der Herr wirklich mit dabei? Ob und wann du welche Informationen über dein Handy, kannst du 24/7, kannst du alles Mögliche abrufen. Prüf das einfach mal, dort zu überwinden. Und nutz die Zeit doch mal für das Wort Gottes. Amen. Weil das dich stark macht, zu widerstehen. Und spreche es aus. Amen. Weil ich würde mal die Passivität, was dieser Geist verursacht, würde ich mal noch so beschreiben, er bringt dich zum Schweigen. Diese Macht hindert dich, innerlich den Mund zu öffnen zum Gebet. Diese Macht hindert dich, das Wort Gottes zu proklamieren. Und wenn du das lange Zeit nicht proklamiert hast, nicht praktiziert hast, ist es ein echter Kampf. Und ich freue mich sehr, wo die Ruth und der Alex so heute gesagt haben, dass was ihr hattet früher, dass der Herr euch durch diese Zeit das wiedergegeben hat. Und das ist so ein Segen, wenn man sowas hört. Das ist ein geistliches Gut, was der Herr uns anvertraut hat. Dann bist du nah an ihm. Amen. Und im Gerichtsverfahren gilt es, Schweigen zählt als Toleranz, dass man etwas bewilligt. Eine schweigende, wenn man zu etwas nichts dagegen sagt, zählt das als Zustimmung. Das heißt, wenn du schweigst im Gebet, wenn du schweigst, das Wort Gottes nicht proklamierst, stimmst du diesem Geist zu, dass er dich passiv machen darf. Geh im Glauben. Und deine Hand wird diesen Widerstand der Passivität durchbrechen. Gott würde dieselbe Hand oder dieselbe Kraft geben, die er David gegeben hat. Amen. Um diesen Widerstand zu durchbrechen und einen Durchbruch und ein Überwinder zu sein. Denn wer überwindet, der wird das alles erben. Er wird mein Sohn sein. Und ich werde sein Gott sein. Amen. Gut. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist. Danke, dass du uns lehrst aus deinem Wort. Danke, dass du uns die Augen öffnest. Und ich bete, Herr, dass du Licht hineingibst in unsere Herzen, wo wir diesen Mächten des Humanismus, diesen Philistern noch Raum gegeben haben. Bitte, Herr, dass du das uns überführst, Heiliger Geist, Denn du sagst selbst, Jesus, an die Gemeinde in Laodicea, wen ich liebe, den weise ich zurecht, den züchtige ich. Und damit wir frei werden davon, es ist deine Liebe, die das bewirkt. Und ich danke dir dafür, dass du immer noch zur Umkehr rufst. Danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast, der uns das Ganze nochmal verinnerlicht, dass wir das praktisch in unserem Leben auch anwenden. Aber ganz bewusst, du kannst in deinem Herzen uns auch mitbeten, sagen wir uns jetzt nochmal ganz bewusst los, oder Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir diesen Raum des Humanismus, dieser Macht in uns Raum gegeben haben. Und wir sagen uns los von diesem Geist des Humanismus und all diesen Mächten, diesem Fußvolk der Dämonen, die mit ihm zusammenarbeiten und die teilweise schon in unseren Gedanken und unseren Herzen Zugang gefunden haben. Wir sagen uns los davon in Jesu Namen und wir befehlen jeden Einfluss dieses Geistes Humanismus aus unseren Herzen, aus unseren Gedanken, aus unseren Emotionen, aus unseren Sinnen, aus unserer Vorstellung zu weichen. Und wir reißen diese Gedankenfestung herunter, die uns so sehr auch geprägt hat in Deutschland. Wir reißen die herunter, diese, die sich gegen die Größe der Erkenntnis Gottes erhebt. Wir reißen das runter, diesen Götzendienst, wo wir uns selbst auf den Thron gesetzt haben und dir widerstanden haben. Und wir beten, Vater, dass du uns ausfüllst mit deiner Herrlichkeit, mit dem Geist der Sohnschaft. Das ist ein Geist von Jesus und es ist der Geist, der uns in der Liebe bleiben lässt, weil wir deinen Geboten gehorchen. Setze das in uns frei, in Jesu Namen. Und gib uns wachsame Augen in Jesu Namen. Amen.